Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, ich habe ein spannendes Fantasy-Hörbuch gehört. Es heißt, Willi Sinkowitsch erzählt den Ring des Nibelungen. Es ist wirklich spannend. Es ist finster und dramatisch. Es kommen Götter, Helden, Zwerge, Riesen, Nixen und ziemlich viele verzauberte Gegenstände vor. Und am Ende eskaliert es in einem gewaltigen Showdown.
So kann man es zusammenfassen.
Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt keine Ahnung haben, wovon wir sprechen erstens von Richard Wagners Ring des Nibelungen und zweitens von den 4 Folgen, die mein lieber Kollege Willi auf unserem Podcast gemacht hat, wo er die gesamte Handlung, die wichtigsten Musikstellen und ein paar wissenswerte Details zusammenfasst. Und zwar in kompakten 160 Minuten.
Hast du das ausgerechnet?
Ich habe es ausgerechnet. Also weniger als 3 Stunden. Das ist kürzer als die Pausen, wenn man sich diese Opern live anschaut.
Ja, das stimmt sicher. Ja, überhaupt in Bayreuth. Man muss ja dazu sagen, Bayreuther Festspielhaus, 1876, gebaut für und eröffnet mit dem Ring des Nibelungen, ein Vorabend und 3 Tage, also an 4 Abenden wird das Stück gespielt. Rheingold, oder eigentlich das Rheingold, die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung. Das ist ja schon an sich singulär, dass ein Komponist, ein Dichterkomponist, ein Werk verfasst, für das er dann ein eigenes Festspielhaus errichten lässt, das ihm König Ludwig II. Von Bayern auch finanziert hat oder mitfinanziert hat. Und noch besser, 150 Jahre später wird dieses Festspielhaus immer noch bespielt, immer noch mit dem Ring des Nibelungen und anderen Wagner-Dramen.
Also man kann sagen, ein großer Wurf.
Exklusiv, also ein großer Wurf.
Du hast es ja eben in diesen letzten 4 Folgen schon so kurz, wie man sich das vorstellen kann, zusammengefasst. Ich glaube, es geht noch kürzer.
Ja, das versuchen wir jetzt sehr gut.
Das probieren wir jetzt. Also wir besprechen heute, worum es in dieser Mammutoper wirklich geht. Mhm. Für alle, die diese Opern, muss man sagen, diese 4 Opern lieben, für alle, die sie schon mal gesehen haben, für alle, die sie noch nie gesehen haben oder auch noch nie davon gehört haben, wie immer bei Klassik für Taktlose keine Vorkenntnisse nötig.
Übrigens, bevor wir weitergehen,
ein Hinweis in eigener Sache. Wir nehmen nämlich bald eine Folge auf und Sie können mit dabei sein.
Ja, Klassik für Taktlose live im Blickle Kino.
Das ist eine wunderbare Location im Belvedere 21 in Wien.
Das ideale Ambiente für uns beide.
Genau. Und alle Infos dazu und auch die Anmeldung finden Sie auf diepresse.com/taktlos. Lieber Willi, erlaubst du, dass ich den Ring des Nibelungen zusammenfasse auf meine Art?
Bitte, darum bin ich sehr neugierig.
Gut. Ich würde nämlich sagen, der Ring des Nibelungen ist eine Oper, da passiert Folgendes. Aus gestohlenem Gold wird ein Ring hergestellt, der seinen Träger zum Herrscher der Welt machen kann. Aber dieser Ring ist verflucht. Jeder will ihn, aber er bringt jedem Unglück, der ihn trägt. Und es gibt nur eine Figur, die nicht davon korrumpiert ist und die opfert sich am Ende selbst, um den Ring zurückzugeben und dabei wird alles zerstört und nichts bleibt übrig.
Ja, das ist fast richtig, bis auf den Schluss. Es bleibt nichts übrig.
Okay.
Es vergeht, knapp gefasst, das herrschende System und alle seine Nutznießer.
Mhm. Also großen Machtwechsel.
Wir haben einen großen, man kann nicht einmal sagen Machtwechsel.
Das Ende der Macht an sich.
Ja und nein. Es ist ein Auftrag. Die Götterdämmerung endet mit dem, wie du gesagt hast, Showdown. Es verbrennt Walhall, die Götterburg und damit die gesamte herrschende Kaste. Es bleiben aber die Menschen übrig. Sie schauen zu, wie die Götter verbrennen und wie alles verwüstet wird, was zu diesem Herrschaftsbereich gehört hat. Und die haben jetzt einen Auftrag. Macht's es besser.
Mhm.
Macht's es selber und macht's es besser.
Also sozusagen, es beginnt ein neues Zeitalter.
Ja.
Bevor es dazu kommt, passieren aber eben 4 Teile, die sich über Generationen ziehen. Und es gibt die erwähnten Götter und die erwähnten Menschen. Es gibt Fabelwesen. Es geht um Macht, Liebe, Gewalt, Zauberei, Trickserei, Inzest, Verrat, Intrigen. Es geht um Kinder, die zu Machtzwecken eingesetzt werden. Und es gibt so einige kleine Nebenhandlungen und Motive, die meist von verzauberten Gegenständen ausgehen. Also das zieht sich durch. Es gibt ein Zauberschwert, das im Stamm steckt und nur einer kann es rausziehen.
Mhm.
kennt man so von, auch von anderen Erzählungen, so etwas Ähnliches. Es gibt einen Zauberhelm, der Verwandlungskraft gibt, aber mit einem Trick kann man das überlisten. Es gibt einen Zaubertrank, der Leute dazu bringt, alles zu vergessen. Es
oder gewisse Dinge zu vergessen.
Ah, okay. Das
ist ganz wichtig. Ja. Also der Zaubertrank, den Siegfried bekommt, also zum ersten Mal, der freie Held, also zum ersten Mal mit der menschlichen Zivilisation in Konfrontation gerät, gerät sofort in die Fallstricke. Und ihm wird ein Trank verabreicht, der ihn vergessen macht, dass er sich je einer Frau genähert hat.
Hat dann sozusagen zwei erste Male.
Genau.
Er kann das
genau,
nochmal
genau, weil er muss qua Heiratspolitik eingebunden werden in das bestehende Machtgefüge. Da muss er aber vergessen, dass er längst mit Brünnhilde vermählt ist. Sonst vergisst er nichts. Alles andere kann er sich erinnern, aber die Frau vergisst er.
Und eben solche kleinen Wendungen und Geschichten wie diese, die auch oft sehr märchenhaft sind, gibt es ja über diese ganze Opernreihe verteilt. Also es gibt ja dann auch eine Prinzessin im Tiefschlaf, die nur von einem Helden wach geküsst werden kann.
Wie das Dornröschen.
Ja, und es gibt rätselhafte Gestalten, die so Trickfragen stellen. Und das kenne ich von nirgendwo sonst. Es gibt Zauberäpfel, die für ewige Jugend sorgen.
Ja.
Und Drachenblut, das einen dazu bringt, Tiersprachen zu verstehen. Mhm. Da ist schon sehr viel drinnen, was einfach klassische Märchenerzählungen sind. Das kennt man vom Sommernachtstraum, das kennt man von Fantasy-Epen. Also da ist ja eigentlich an sich nicht so viel Neues drin. Lieber Willi, was ist denn das Neue, das Revolutionäre an dieser Erzählung?
Das Stichwort revolutionär ist sehr wichtig. Der Ring, der sehr oft missbraucht worden ist, vor allem in finsteren tausendjährigen Zeiten, als quasi deutsches Nationalepos, wie immer man das nennen will, hat mit konservativen Gedanken, welcher Couleur auch immer, überhaupt nichts zu tun. Der Ring ist entstanden in der Revolutionszeit 1848, 49 dann bei den großen Barrikadenkämpfen in Dresden.
Also deutlich vor der Uraufführung, die ja dann erst 1876 stattgefunden hat.
Ja, und bei diesen Barrikadenkämpfen hat Wagner an dem Text und am Inhalt noch ein bisschen herumgedoktert. Im Wesentlichen aber ist die Handlungsfolge vollkommen klar gewesen. Er hatte zuerst einmal nur die Götterdämmerung als Siegfrieds Tod, dreiaktiges Drama, skizziert. Und das endete mit dem schon von dir beschriebenen Showdown. Alles brennt nieder, war damals aber nicht so geplant. Damals sollte die Verbrennung der Leiche Siegfrieds in ein großes Feuer münden, in das sich die opferbereite Brünnhilde stürzt, um ihren Job als Walküre, da kommen wir noch drauf zurück, ausführen zu können, nämlich Wotan, ihrem Vater, nach Walhall einen starken Helden zuzuführen. Das wäre in dem Fall der stärkste von allen, nämlich Siegfried gewesen. Und es hätte die Macht Wotans und der Götter neu bestätigt werden sollen. Einer herrsche Allvater herrlicher du.
Lass mich kurz zusammenfassen, ob ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Wagner wollte eine Oper schreiben, in der sehr viel passiert, wo die Macht angezweifelt wird und wo Herrscher kurz davor sind, ihre Macht zu verlieren, weil sie sich halt in irgendwelchen Intrigen verirren. Aber am Ende, durch Zauberkraft, ist die Macht wieder gefestigt und alles ist wieder gut und lang lebe der König.
Ja, genau so. Und du hast zuerst gesagt, das Gold wurde gestohlen, das mit dem der machterhaltende, machtgebende Ring geschmiedet worden ist. Dieses Gold wurde dem Rhein entrissen.
Dem Fluss, ja.
Dem Fluss Rhein, das Rheingold. Und Alberich, der Nibelung, hat es für sich genützt, um diesen Ring zu schmieden. Und er ist dazu gekommen, dass er das konnte, indem er die Liebe verflucht hat.
Erfällt Erbe, gemengest du eigen durch dich, erzwäng ich dich der Liebe, doch listig erzwäng ich mir Lust. Spottet nur zu, der Niedlung hat ein Spiel.
Er musste die Liebe verfluchen. Mhm. Und er hat gesagt, die Liebe verfluche ich gern, weil ich kann mir immer noch Lust erzwingen. Sehr bemerkenswerte Unterscheidung, nicht? Und, aber die Liebe war verflucht. Und als man ihn den Ring dann geraubt hat durch Tricks, hat er den Ring noch einmal verflucht und hat gesagt, erst wenn er in meiner Hand wieder sein wird, ist er vom Fluch gereinigt. Und jetzt ist der Rückschluss, aber er hat ihn ja gewonnen durch einen Liebesfluch. Und in Wahrheit ist die Menschheit erst erlöst von diesen Flüchen, wenn der Ring, also das Rheingold, wieder an den Rhein zurückgeht. An die Natur. Ja. Wir haben uns an der Natur versündigt und erst wenn wir das wieder gut machen, wird alles wieder in seinen gewohnten und guten Gang gehen. Das bedeutet aber, dass wenn die Götter, die ja zuerst auch versucht haben, in den Besitz dieses Rings zu kommen, dem Rhein den Ring zurückgeben. Das ist das, was Brünnhilde dann vollführt, bevor sie Siegfried nach Walhall führt. Dann sind die Götter auch gereinigt und dann kann die Herrschaft weitergehen. Und das entspricht den politischen Überzeugungen Richard Wagners um 1848, der gesagt hat, ja, er unterstützt die sozialistischen Ideale eines, wie wir kennen es dann in der Formulierung von Karl Marx, er war sehr befreundet mit dem Anarchisten Michail Bakunin, der überhaupt gesagt hat, dass es geht nur durch die völlige Vernichtung und es müssen alle gleich sein, dann wird das Reich des Guten entstehen. Und Wagner hat gesagt, ja, alle sind gleich, aber das muss garantieren der weise König, der das alles überwacht. Hat er geglaubt. Und dann kamen die Barrikadenkämpfe 1849, blutigst niedergeschlagen. Bakunin zum Beispiel ist zum Tod verurteilt worden, ist dann an Russland ausgeliefert worden und war dann in Sibirien und. Und Wagner musste fliehen und hat dann gesagt, nein, das geht nicht, es muss alles zugrunde gehen. Die gesamte Herrschaft muss zugrunde gehen und es kann nicht heißen, einer herrsche, Allvater, herrlicher du, sondern Wotan und die ganze Göttersippschaft muss untergehen und die Menschen sind aufgefordert, es neu und besser zu machen.
Da hat die Revolution ihn gepackt,
sozusagen. Absolut, ein entscheidender Wandel.
Ja. Aber das heißt, in der ersten Version, die er davor hatte, wäre die Erzählung gewesen, Götter können Fehler machen, aber wenn sie wieder gut machen, dann ist alles wieder okay.
Ja, genau.
Oder Herrscher können Fehler machen, aber das wird sie nicht vom Thron stoßen.
So ist es. Und das war die ursprüngliche Dichtung und die ist aber nach ein paar Monaten, eben unter dem Eindruck der Maiaufstände in Dresden.
Also eh schnell eigentlich.
Sehr schnell. Das war, und dieser revolutionäre Schluss, und du hast zuerst gesagt, da liegt ein schönes Stück Wegs dazwischen.
Ja.
Der revolutionäre Schluss, dass alles untergehen muss, war 1849 skizziert. Ab dann hat sich nichts mehr geändert. Wagner hat die Schlussworte der Brünnhilde in der Götterdämmerung immer neu gedichtet, erklärend sozusagen, immer erklärende Stücke und Verse dazugefügt, hat am Schluss aber die ursprüngliche Version mit dem revolutionären Schluss komponiert. Und dazwischen liegt ein Vierteljahrhundert.
Ja.
Nicht?
Und da war er seiner Meinung recht sicher.
Da war er sich ganz, ganz sicher. Und das müssen wir immer sagen, wenn wir sagen, Wagner, der Konservative, drei Deutsche sagen Wagner, ja, also der Drachenkampf des Siegfried dauert genau 5 Minuten und ist einer der am wenigsten wichtigen Stellen in diesem ganzen Stück. Es geht um ganz etwas anderes. Es geht um eine wirklich revolutionäre Idee. Damit müssen wir bis heute klarkommen. Bis heute ist dieses Stück ein Auftrag für uns. Weil alles, dass die Götter regieren mit Vertragsbrüchen und Meineiden und ich weiß nicht was, das haben wir ja bis heute. Ich meine, wenn Politiker dastehen und sagen können, wir haben einen Vertrag mit dem geschlossen, aber wir haben eh nie geglaubt, dass wir das ernstlich umsetzen werden, sondern wir wollten nur Zeit gewinnen oder sonst irgendwas, dann entspricht das genau dem, was uns im Rheingold vorgeführt wird von Wotan.
Nämlich, dass er sich eine Burg bauen lässt, die er gar nicht zu bezahlen gedenkt.
Ja, und zwar nicht so, wie es ursprünglich versprochen worden ist.
Ja.
Und das ist ja, also das Ganze ist sehr heutig. Wir erleben das ununterbrochen und die Aufgabe steht immer aufs Neue. Also wenn wir von diesem Machtdenken nicht wegkommen, dann werden wir nie erlöst werden.
Also das ist für dich also ein Fantasy-Epos, dass der Menschheit einen Auftrag gibt.
Ja.
Das ist ja eigentlich was auch andere große Erzählungen, Fantasy-Epen so für sich haben. Also ich würde behaupten, auch Harry Potter gibt mir persönlich einen Auftrag.
Sicher? Ja, nein, das stimmt. Aber, oder Goethes Faust, natürlich.
Genau,
ja.
Also es ist auf jeden Fall eine große Menschheitserzählung.
Absolut.
Du hast vorhin, ich spule noch mal kurz ein bisschen zurück, du hast vorhin ein paar zentrale Dinge gesagt. Unter anderem haben wir die Titelfrage so in einem Nebensatz geklärt. Mhm. Der Ring des Nibelungen. Ich wollte dich eh schon fragen, wer ist der Nibelung? Du hast gesagt, das ist dieser Zwerg Alberich. Aber was ist jetzt eigentlich ein Nibelung?
Nibelungen sind Zwerge, ein arbeitsames Völkchen, das quasi unter der Erde lebt, in Nibelheim, und die schmieden und arbeiten mit dem Gold, das sie abbauen, und häufen einen immensen Goldschatz, um den es immer wieder auch geht. Der Nibelungenhort, das ist ja auch in der Nibelungensage und in der Siegfriedsage, da ist der Fafner, der sitzt, der Drache, der diesen Schatz behütet. Auch das, wie du sagst, ist ein typisches Märchenthema,
ja,
nicht? Dass
ja,
der Drache besiegt werden muss und die Schätze wollen alle haben und so. Also das sind so klassische Sagenthemen, die aber hier wirklich ins Mythische hinunterreichen, weil das alles eben etwas bedeutet, was für die Menschheit von großer Wichtigkeit ist. Jetzt nicht der Goldschatz, aber der Ring, der Macht verleiht, und der Tarnhelm, der auch wichtig ist, der die Möglichkeit verleiht, sich zu verwandeln, andere Gestalten anzunehmen. Alles Betrugsutensilien, darf man nicht vergessen.
Das stimmt, die Zauberei wird eigentlich immer eingesetzt, um andere auszutricksen,
genau,
zu überlisten. Mhm. Aber was mir auch aufgefallen ist, die Zauberei scheint auch fast jedem in dieser Sage offen zu stehen. Also es sind nicht nur die Götter, die zaubern können, es sind auch die Zwerge und die Riesen. Und also eigentlich kann eh jeder zaubern, was das Ganze ein bisschen einfach macht. Weil man hätte es ja abkürzen können.
Ja,
man hätte
ja
dann ja auch andere Dinge herzaubern können, wenn es so einfach geht.
Ja, eben so einfach ist es eben nicht. Also es ist schon, es liegt dem zugrunde, dieser großen Zauberei, die wir jetzt erwähnt haben, sowohl der Machtausbau durch den Ring, als auch diese alles auf den Kopf stellende Zauberei des Tarnhelms, ist errungen durch den Liebesfluch.
Ja, und da kommen wir zu einem Grundmotiv dieser Geschichte, nämlich Liebe und Macht. Mhm. Was ist stärker? Kann man das eine gegen das andere austauschen? Kann man nur eines haben oder könnte man auch beides haben? Also der Alberich hat ja wissentlich und freiwillig auf Liebe verzichtet, aber alle anderen, die mit dem Ring in Berührung kommen, müssen dafür die Liebe einbüßen. Und es wird quasi ganz klar gesagt, die Liebe wäre das Ideal. Mhm. Eigentlich würden wir ja zur Liebe streben, aber die Macht kommt uns dazwischen.
Ja, das ist sehr gut. Und es ist eine Figur in der ganzen Geschichte, und das ist Brünnhilde, der die Macht wirklich vollkommen wurscht ist und die aus Liebe handelt. Und zwar ab einem gewissen Moment. Es gibt in der Walküre eine ganz prominente Szene, wo die Handlung komplett zu drehen scheint. Und das
ein
ist
ein Plot-Twist.
Ja, genau. Genau dort, wo Wotan mit seinen vielen Verstrickungen und mit seinen verbrecherischen Rechtsbrüchen sich alles auf seine Macht hin zurichtet und sagt, gut, er ist jetzt so verstrickt in den eigenen rechtlichen Problemen sozusagen, dass er selber fast nichts mehr ausrichten kann. Das heißt, er muss jetzt etwas machen. Er braucht einen freien Held, der in seinem Sinn, aber aus freiem Entschluss, ohne dass er ihm irgendwas suggerieren muss, die Sache der Götter und Wotans Sache sozusagen fortführt.
Also ein Strohmann, der nicht weiß, dass er Strohmann ist.
Und ein dynastisches Denken, ganz wichtig. Ja, das muss ein Kind von ihm sein oder ein Enkelsohn. Und er zeugt jetzt mit einer Menschenfrau ein Zwillingspaar, Siegmund und Sieglinde.
Da haben wir jetzt einen Inzest.
Da haben wir einen Inzest und das wird ihm auch zum Verhängnis. Und die beiden zeugen Siegfried, den freien Helden, von dem Wotan glaubt, dass er seine Sache fortführen wird. Das ist der Stand der Dinge, wenn Wotan auf Fricka trifft, seine Frau, die Hüterin der Ehe, die ihm vorführt, dass er jetzt eine rote Linie überschritten hat. Wann war das erlebt, dass leiblich Geschwister sich liebten?
Also bei Inzest ist für Wagner die rote Linie.
Für Wagner nicht, aber für Fricka.
Für die Fricka. Sie ist die Hüterin des Guten.
Ja, die Hüterin der Gesetze.
Ja.
Auch Wotan ist der Hüter der Gesetze, aber er bricht sie für sich selber ununterbrochen. Und jetzt kommt die Fricka und sagt, Das ist jetzt zu weit gegangen. Und wenn wir das durchgehen lassen, dann ist die Götterherrschaft am Ende, weil dann sind wir quasi unglaubwürdig bis dort hinaus. Dann funktioniert es nicht mehr. Dann sind unsere Säulen eingebrochen. Da erkennt Wotan seine Schuld auch in diesem Fall, dass er wirklich zu weit gegangen ist. Und er versucht jetzt, die Handlung, die schon in Gang gekommen ist, zu drehen. Und dazu, um die Handlung weiterzutreiben, hat er seine Walküren. Das sind alles Töchter von ihm. Und die Lieblingswalküre hat er gezeugt mit der Urmutter Erda, die alles weiß, die alles wissende Erda. Also diese Brünnhilde ist ein sehr kluges Wesen, ein Wesen voller Liebe, vor allem für ihren Vater und dessen Interessen. Und diese Walküren sind die Mädchen, die auf ihren Luftrössern, halb göttlich, halb menschlich sozusagen, über die Schlachtfelder reiten und die gefallenen Helden, die Besten der gefallenen Helden nach Walhall führen, in die Götterburg, um dort sozusagen, da feiern sie wieder Auferstehung und bilden das göttliche Heer des Wotan.
Und da gibt es natürlich diese berühmte musikalische Szene, der Ritt der Walküren.
Ritt der Walküren, ja.
Darüber haben wir auch eine eigene Folge gemacht.
Und die spielen wir uns jetzt kurz an, weil die erkennen alle und dann wissen wir, da reiten die Walküren über die Schlachtfelder.
Die berühmteste Melodie aus dem Ring der Nibelungen, kann man wahrscheinlich sagen.
Ring des Nibelungen.
Des Nibelungen, wie wir wissen. Der Nibelung genau. Ist ein Zwerg.
Genau. Also zu dieser Musik reiten die Walküren, zu dieser Musik reitet auch Brünnhilde aus und sie war eigentlich auserkoren von Wotan, Siegmund zum Sieg in der Schlacht zu verhelfen. Jetzt hat Wotan erkannt, dass er einfach zu weit gegangen ist in seinen ganzen Verstrickungen und versinkt in dumpfes Grübeln und sagt, gut, also es gibt keine Rettung aus diesem Schlamassel heraus, es muss alles zu Ende gehen. Und daher nimmt er auch von Siegmund in dieser Schlacht den Sieg und dreht sozusagen das Schicksal und sagt seiner Brünnhilde, du musst jetzt dem Feind des Siegmund zum Sieg verhelfen.
Also zuerst will er, dass sein Sohn Siegmund einen Enkel namens Siegfried zeugt, dann überlegt er sich's anders, weil er meint, na, vielleicht war das doch ein bisschen böse von mir. Und
nein, es ist mehr. Es ist mehr als das. Er erkennt, dass er zu weit gegangen ist in jeder Hinsicht und dass es keine Rettung mehr geben wird. Wir dürfen eins nicht vergessen. Im Rheingold bereits ist Erda aufgetaucht und hat das Ende der Götter prophezeit. Er hat gesagt, ein düsterer Tag dämmert den Göttern. Und im selben Atemzug sagt sie auch, der Wotan soll diesen verfluchten Ring meiden, weil der bringt nur Unglück. Sie sagt nicht, und das ist sehr interessant, und das ist auch ein Gedanke, der dem Wagner erst während der Arbeit am Ring gekommen ist, dass das Schicksal der Götter sich wenden kann, wenn Wotan vom Ring lässt, sozusagen.
Das Ursache-Wirkungsprinzip ist nicht ganz klar dargelegt.
Das ist gar nicht klar dargelegt. Wotan glaubt vielleicht, dass es so ist. Es ist aber gar nicht so. Und es zeigt sich am Schluss, dass es auch wirklich nicht so ist. Und in diesem Moment der Auseinandersetzung mit Fricka hat er also erkannt, die Erda hat recht, es dämmert das Ende der Götter und wir können es nicht mehr aufhalten, auch durch solche Spielchen, nicht inzestuös oder nicht inzestuös. Wir sind verloren. Und dann kommt es in der nächsten Szene dazu, dass die Brünnhilde ist verzweifelt, weil sie weiß, das ist nicht das, was der Wotan wollte. Die Fricka hat ihm was anderes eingerät sozusagen. Als liebende Tochter schlägt ihr Herz doch eigentlich für die ursprünglichen Gedanken. Und dann kommt auch noch dazu, dass Siegmund, als er erfährt, dass ihm der Tod beschieden ist in der Schlacht und dass Sieglinde aber den Siegfried im Leib trägt, sagt, wenn die Götter mir den Tod bereiten, dann bereite ich Sieglinde und dem heranwachsenden Kind hier auch den Tod, weil so kann das Leben nicht funktionieren, wenn es gerecht ist. Und das bringt in der Brünnhilde, legt den Schalter um und sagt, natürlich nicht, der hat völlig recht, die müssen leben, Siegfried muss geboren werden und der Papa wollte das ja ohnehin. Das ist ihr im Hinterkopf. Ja. Und sie dreht das und sie sagt, nein, du wirst siegen. Und dann greift der Wotan ein und sagt, du hast mir widersprochen und er mit seinem Speer bringt das Schwert, das er seinem Sohn, dem Siegmund, geschaffen hat, das Sieg bringt, an seinem Speer zerschellt dieses Schwert und Siegmund fällt tatsächlich. Das heißt, Wotan selber tötet alle seine Ideen und seine gedachte Zukunft. Und die Brünnhilde muss verstoßen werden, weil sie hat den Befehl vom Vater zuwidergehandelt.
Da ist jetzt sehr viel passiert. Ja. Aber eine Sache möchte ich kurz anmerken. Das ist für mich die problematischste Stelle in dieser ganzen Geschichte. Die Stelle, wo Siegmund sagt, wenn ich sterben soll, dann bringe ich jetzt aber meine Freundin, meine schwangere Freundin um. Weil natürlich, vor allem wenn man das mit einem heutigen Ohr und Auge wahrnimmt, dann erinnert das sehr unangenehm an diverse Fälle, die wir in den Medien leider immer wieder zu hören und zu sehen bekommen, von Männern, die ihre Frauen töten. Und da kam mir sehr schwierig vor, die Stelle, dass Brünnhilde das dann offenbar als Liebesbeweis interpretiert. Und nein, sagt so, ach wie schön, nein, lass mal das Liebespaar doch leben.
Interpretiert das nicht als nicht, Liebesbeweis. Okay. Es ist ihr Liebesbeweis. Der Beweis ihrer Liebe.
Mhm. An wen? Also wem gegenüber?
Allem Lebenden gegenüber. Ja, mhm. Das nicht geschehen zu lassen. Sie versteht die Emotionen von dem, aber sie sagt, nein, du wirst leben. Und das ist ja sowieso das, was mein Vater wollte. Der Großvater sozusagen, das kann sie nicht dazu sagen, weil das wissen die nicht.
Aber Tante und Schwester und ja, Vater, ist, Großvater.
Diese ganze inzestuöse Geschichte war dem Wagner vollkommen egal. Er wollte da einer Idee zum Durchbruch verhelfen.
Ja, okay.
Und dieser unglaubliche Liebesbeweis, also sagt, hört's mir auf mit all diesen Gesetzen, nur weil irgendwo steht, das geht so nicht. Das machen wir jetzt, wir ziehen das durch. Das ist das Leben. Das Leben ist hier, das blüht hier und das lassen wir blühen, das töten wir nicht. Mhm. Ist ein ungeheurer Liebesakt.
Okay, also das ist die Triebfeder der Brünnhilde.
Absolut.
Jetzt hast du die Handlung von der Walküre, von diesem zweiten Teil eigentlich erzählt. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir jetzt an dieser Stelle, wo wir ja... Wir haben sozusagen die ganze Geschichte aus der Vogelperspektive betrachtet. Wir haben da jetzt einen kleinen Deep Dive hineingemacht in diese konkrete Szene. Aber für alle, die mit der Erzählung nicht so vertraut sind, würde ich gern kurz die vier Opern umreißen, damit man weiß, sozusagen, was passiert auf dieser langen Timeline, die über Generationen geht, ungefähr an welcher Stelle. Bitte interveniere, wo nötig. Wir haben das Rheingold, den Vorabend, also sozusagen das Prequel. Mhm. Da entsteht der Ring, entsteht der Fluch. Und diese Machtfrage ist eröffnet. Ab jetzt versuchen alle Figuren, die Folgen dieses Fluchs zu kontrollieren, aber sie scheitern. Dann haben wir den zweiten Teil, die Walküre, was du gerade erzählt hast. Also da hat Wotan, der Göttervater, den Plan, heimlich einen Enkel zu zeugen. Bisschen ein kompliziertes Unterfangen. Zeigt sich dann eben auch, dass es nicht so einfach funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Es geht fast schief, aber dann geht es halt doch nicht schief. Nur, dass er es dann inzwischen nicht mehr will.
Er hat es nicht mehr in der Hand.
Ja. Der nächste Teil, Nummer 3, Siegfried. Da geht es dann um die Geschichte von diesem Enkel, der eben Siegfried heißt. Und der wird zum mächtigsten Helden und er verliebt sich in seine Tante Brünnhilde. Mhm. Und im letzten Teil, in der Götterdämmerung, wird er ausgetrickst und getötet. Und die Brünnhilde setzt dann allem ein Ende.
So kann man es kurz sagen, ja. Wobei, eben Siegfried ist wichtig, dass Siegfried das... haben wir schon erzählt, am Speer Wotans zerschellte Schwert seines Vaters.
Also es gibt ein Zauberschwert, es gibt einen Zauberspeer. Die Reihe an magischen Gegenständen lässt sich fortführen.
Die endlose Reihe an magischen Gegenständen. Also hier ist das Schwert am Speer zerschellt. Beide Waffen stammen ja von Wotan. Der Speer als heiliger Speer, in dem alle Verträge eingeritzt sind, stammt aus der Weltesche und Wotan hat ihn daraus geschnitzt.
Ein Zauberbaum.
Ein Zauberbaum und das ist sein Machtsymbol.
Okay, das ist so wie der Dreizack des, wie heißt Poseidon. Poseidon. Ja. Ja. Genau. Oder der Blitz von Dings, Zeus.
Der Blitz von Zeus, ja. Das Schwert wiederum hat er seinem Siegmund gegeben, damit er unverwundbar im Kampf bleibt. Und wenn er sich am Schluss der Walküre gegen Siegmund wendet, zerschellt dieses Schwert natürlich an seinem Speer. Und jetzt ist es aber dann im Siegfried umgekehrt. Siegfried bekommt die Stücke des Schwerts als Erbstück und schmiedet sich dieses Schwert selbst neu. Jetzt ist es Siegfrieds Schwert und das ist stärker als der ohnehin schon durch Vertragsbrüche korrumpierte Speer des Wotan, der nur noch als Wanderer, er wird immer machtloser.
Das ist nur mal so ein Wanderstock.
Genau, quasi. Und mit dem will er also sich jetzt wehren gegen den unbotmäßigen Enkel, der nicht tut, was er will, sondern nur mehr macht, als er frei erhält, was er selbst erfahren möchte. Und wie er sich in den Weg stellt, zerschellt also das Schwert, zerbricht der Speer unter dem Schlag des Schwerts.
Wir machen einmal so Hoppala-Collage.
Schwert
und Speer.
Na, das ist ja wirklich schwierig.
Sag einmal fünfmal Schwert. Zerspringt.
So, warum haben wir das jetzt alles gemacht?
Ja, du wolltest sagen, was der Kampf der Waffen dann bedeutet. Also das Speer ist jetzt hin.
Das ist der Moment, wo dann aus unserem ganzen Bereich verschwindet. Der taucht nie wieder auf, der verbrennt nur mehr am Schluss der Götterdämmerung.
Okay,
nicht?
Der ist einfach so puff weg.
Und jetzt ist Siegfried der selbstbestimmte Held. Er ist stark genug, den Feuerring zu durchbrechen, der Brünnhilde umbrennt. Und er küsst Brünnhilde wach, die natürlich die Jungfrau geblieben ist, die sie war und immer noch ein junges Mädchen ist. Wir reden ja von
Obwohl
Äonen.
Obwohl sie seit Generationen lebt.
Natürlich, ja, wir reden ja von Äonen. Ja. Das ist eben, da werden mythische und menschliche Erzählungen greifen da ineinander. Das ist eine riesige mythische Geschichte. Und die Verbindung zwischen Brünnhilde und Siegfried, das ist jetzt sehr interessant, im Finale des Siegfried. Brünnhilde versucht, ihm nahezubringen, was seine Aufgaben wären, was Wotan ihm eigentlich zugedacht hätte. Und es ist ein sehr langes Duett und der Siegfried versteht nur Bahnhof. Der will sie besitzen. Der entbrennt in Liebe zu ihr. Das ist das erste Mal, dass er eine Menschenfrau sieht. Und der will nur sie besitzen. Er sagt, ich schaue dir gerne in die Augen. Ich höre gern, was du singst. Aber was du singend mir sagst, staunend verstehe ich es nicht. Ich habe keine Ahnung, was du sagst, aber jetzt bitte lass uns zur Sache kommen. Und je mehr sie sieht, dass sie vollkommen auf verlorenem Posten ist, wenn sie glaubt, sie kann da noch irgendetwas aufnehmen von diesem längst untergegangenen Göttergeschlecht, umso mehr sieht sie, sie scheitert damit. Und sie, aber liebevoll gibt sie sich in seine Hände und sagt, ja, es ist eh gescheiter.
Aber das muss ja die volle Enttäuschung sein. Die wartet da, weiß nicht wie lange, auf ihrem Felsen, umringt von einem Feuerring. Also so wie Rapunzel, so wie Dornröschen, so wie Schneewittchen, wie alle Prinzessinnen, die wachgeküsst werden müssen. Wartet sie da auf den einen Helden. Ja, und dann kommt er daher und dann ist das ein Trottel.
Nein, das ist jetzt nicht Trottel. Das ist eben das, was das große Missverständnis ist. Sie erkennt selber, dass das, was sie in ihn hineinprojiziert, für den überhaupt keine Bedeutung hat. Und in der Sekunde fragt sie sich, ja, was hat es denn eigentlich für mich für eine Bedeutung? Der Wotan hat alle betrogen, der Papa und Großvater gleichzeitig. Und es ist sowieso alles zusammengestürzt. Er selber hat es gesagt in der Walküre. Eines will ich noch, das Ende. So, und jetzt ist der da. Wir haben eine neue Aufgabe. Wir sind jetzt da. Wir leben. Leuchtende Liebe, lachender Tod. eines war Wagner ganz wichtig, darum ist auch dieser Schlusssatz, leuchtende Liebe, lachender Tod, ist der Schlusssatz des Siegfried-Liebesduetts, der Vereinigung dieser beiden Menschen.
Lachender Tod.
Lachender Tod.
Warum lacht der Tod?
Weil er unabdingbar dazugehört. Wenn du eine Idee liebst, dann kann die ewig sein, die hat keinen Anfang und kein Ende. Aber alles, was irgendeinen Sinn haben soll, hat Anfang und Ende. Wachsen, werden, blühen, vergehen. Der Tod muss immer mitgedacht werden.
Das heißt, die erkennen dann, naja, so unsterblich sein ist eh nicht so cool. Als Menschen haben wir viel mehr Bedeutung und jetzt leben wir ein würdiges Menschenleben und lassen wir die Götter halt verbrennen. Sollen
genau
sie sich
so,
halt sich
ja,
selber
ja,
gegenseitig
ja, absolut. Nein, nein, das
da
ist das,
die Speere
das,
und Schwerter reinrammen.
Und es ist ihnen in dem Moment ganz egal. Sie okay. leben ihr Leben. Das ist die Schlusswendung des Siegfried.
Womit wir auch wieder bei diesem Menschen überwinden die Götter Grundthema werden.
Genau.
Frage an dich, lieber Willi. Wer ist denn eigentlich die Hauptfigur von diesem ganzen Ding?
Ich glaube, das haben wir jetzt schon erkannt, die Brünnhilde.
Hätte ich nämlich auch gesagt. Ja. Und sie ist auch die coolste Figur.
Na sowieso. Weil sie erkennt in Liebe immer das, was notwendig ist.
Ja, sie ist auch die Einzige, die selber nachdenkt.
Ja.
Und die nicht entweder vom
irgendwas
Zauberring
ja.
oder von irgendwelchen väterlichen Wünschen, also natürlich auch, aber nicht nur, davon geleitet ist. Weil es gibt ja mehrere Figuren, wir müssen das nicht ausführen, aber es gibt mehrere Figuren, die mit bestimmten Vorstellungen auf die Welt gebracht werden. Und eigentlich, eben, Wotan zieht die Fäden. Aber sie ist die Einzige, die da irgendwie aus eigener Kraft aus diesem Netz rauskommt.
In der Unterwelt zieht Alberich die Fäden, zeugt auch einen Sohn, der ihm den Ring zurückbringen soll. Und alle wollen immer nur den Ring und die Macht. Und es gibt zwei Personen, denen das völlig egal ist. Das sind Siegfried und Brünnhilde. Siegfried hat von Fafner, von dem Lindwurm, den er erschlagen hat, den Ring gewonnen und den Tarnhelm im Übrigen auch.
Und also seinen Drachen zu töten, ist natürlich auch ein klassisches Märchenmotiv, das
absolut.
Hier auch vorkommt.
Absolut. Und der liegt, der sagt, ich lieg und besitze, und er liegt auf dem gesamten Nibelungenschatz. Siegfried tötet ihn, er ringt dadurch den Ring, weiß nicht, dass der ihm endlose Macht bescheren könnte, sondern er steckt ihn sich an als Zeichen, dass er den Drachen besiegt hat.
Für ihn ist das eine Trophäe,
ein
schöner Klunker.
Absolut. So, und wenn er jetzt am Beginn der Götterdämmerung sich von Brünnhilde verabschiedet, um zu neuen Taten auszuziehen, weil er ist ja ein Held, er muss ja Taten vollbringen, jetzt hat er gerade den Lindwurm erschlagen, überreicht er ihr als Zeichen seiner Liebe diesen Ring. Also nicht als Machtsymbol, als Zeichen seiner Liebe. Und Brünnhilde, und das ist jetzt ganz wichtig, weiß natürlich, was das für ein Ring ist. Aber eben durch diesen Prozess der Menschwerdung im Rahmen dieses Siegfried-Duetts hat der Ring für sie auch keine andere Bedeutung, als dass er das Zeichen der Liebe Siegfrieds ist. Und sie steckt ihn sich an den Finger. Und dann, und jetzt können wir kurz die Götterdämmerung skizzieren, verfängt sich der Siegfried in den Ränkespielen der Zivilisation, wo alles, was die Götter falsch gemacht haben in Walhall, alle Vertragsbrüche und Intrigen und alles Böse politisch, was nur geschehen kann, auf Erden natürlich noch viel, viel schlimmer passiert. Und wo auch Alberich wieder eingreift mit seinem Sohn Hagen, der ihm den Ring bringen soll. Und in diesen Ränkespielen verstrickt sich der Siegfried, der ja als Tumbertor da hereinkommt und gar nicht weiß, wie bösartig diese Leute sein können.
Da muss man dazu sagen, er ist auch deswegen so naiv, weil er halt fernab jeglicher Zivilisation aufgewachsen
genau.
ist. So ein bisschen wie ein Menschenkind, das von Wölfen aufgezogen wird.
Ein Naturkind,
wird.
Ja.
Ein
genau.
kleiner Waisenbub, der dann irgendwann das erste Mal so einen Menschen sieht und so, oh Mensch,
ja, genau.
aber keine
ja,
Ahnung
ja,
hat, was, ja, wo er ja. sich da reinreitet. Aber das heißt, in dieser ganzen Besitzfolge des Rings gibt es nur zwei Figuren. Viele haben den Ring an irgendeiner Stelle dieser Opernreihe, aber nur zwei Personen haben den Ring, ohne damit irgendwas Böses anzustellen. Und das ist einmal der Siegfried, der nicht checkt, was er da hat. Er weiß es halt nicht und er will es auch nicht so wirklich wissen. und die Brünnhilde, die es sehr wohl weiß, aber die dann offenbar aus eigener Charakterstärke heraus macht damit.
Ich nehme ihn als Liebespfand.
Es ist ein Verlobungsring.
Und jetzt beginnt die Intrige gegen Siegfried und überhaupt gegen die ganze Gerechtigkeit sozusagen. Man verabreicht ihm einen Zaubertrank, der ihn vergessen macht, dass er je einer Frau begegnet ist. Und so kommt also Siegfried dazu, sich zu verlieben in die Schwester des Königs Gunther, in die Gudrune. Und alles angeleitet von Alberichs Sohn Hagen. Ihr müsst den gewinnen, denn wenn ihr dem die Hand der Gudrune versprecht, dann wird er mit seinem Tarnhelm sich in den Gunther verwandeln.
Boah, okay, es wird kompliziert.
Nein, wird auf den Brünnhildenstein hinaufgehen, weil er ist der Einzige, der das Feuer durchbrechen kann. Und wird als Gunther die Brünnhilde ehelichen.
Was man da festhalten sollte, ist, dieser Siegfried, durch diesen Vergessenstrank kommt er zweimal in den Genuss, das erste Mal in seinem Leben eine Frau zu sehen. Genau. Und beide Male verliebt er sich in die erste Frau, die er in seinem Leben gesehen hat.
Ja, genau. Also auch sehr symbolträchtig.
Für ein bisschen für seine
Naivität. Im Moment, wo er die Brünnhilde vergessen hat, er ist ein Naturkind und jetzt sieht er halt die schöne Frau und verliebt sich halt. Und jetzt schicken ihn die rauf und der irrsinnige Verrat an der Brünnhilde ist, dass plötzlich ein anderer als Siegfried, weil er geht ja in der Gestalt Gunthers hinauf, sie erobern kann. Und damit verzweifelt sie und sie ist schwach genug, dass ihr dieser falsche Gunther den Ring vom Finger ziehen kann und ihn sich selber wieder anstecken kann. Das ist ein interessanter Moment.
Warum macht er denn das? Der Siegfried weiß ja, er hat ja alles vergessen und dann findet er die Frau, die er vergessen hat, mit dem Ring, den er vergessen hat. Warum nimmt er den überhaupt? Das sollte ihm ja eigentlich gar nichts bedeuten.
Er zieht ihn ihr vom Finger und hat sie damit erobert sozusagen und legt aber sein Schwert zwischen sich und Brünnhilde, weil er ja dem Gunther treu sein muss.
Da passiert und dann, nichts diese Nacht.
Und dann, genau so ist es. Und dann, also langen Rede, kurzer Sinn, bei der Hochzeitszeremonie entdeckt die Brünnhilde, dass dieser Siegfried, der jetzt die Gudrune heiraten soll, sie vollkommen vergessen hat. Aber sie entdeckt auch den Ring an seinem Finger und sagt dem Gunther, wo hast du den Ring, den du von mir erbeutet hast? Und der Gunther sagt, welcher Ring? Mhm. Und der Siegfried schaut so und sagt, na Moment, das ist nämlich interessant. Dann kommt er drauf, der Ring, den habe ich doch vom Drachen erbeutet. Ich habe einen Wurm um ihn erschaffen.
Alles dazwischen hat er vergessen.
Alles dazwischen hat er vergessen. Ja. Er hat nur die Frau vergessen. Er hat nur die Begegnung mit der Brünnhilde vergessen.
Okay. Aber sie checkt in dem Moment sozusagen,
in dem Moment checkt sie, na klar, Tarnhelm, der war. Und sie glaubt natürlich, dass er das bewusst gemacht hat, weil er sich doch in die Gudrune verliebt hat. Und daher liefert sie ihn ans Messer. Es gibt eine Stelle, an der er unverwundbar ist. Das hat sie mit ihren Runensprüchen gemacht, dass er nicht verwundbar ist, aber natürlich nur vorne, weil er wird nicht einem Feind den Rücken kehren.
Also und der seine Hagen sagt, Achillesferse ist
so ist Rücken. Es. Genau so ist es. Und der Hagen sagt, gut, und dort trifft ihn mein Speer. Ja. Das ist die klassische Nibelungensage von Siegfried und Hagen. Mhm. Und zuletzt aber klärt sich alles auf, weil die Brünnhilde natürlich in der Zwischenzeit auch von den Rheintöchtern erfahren hat, was da wirklich gespielt worden ist.
Die Rheintöchter sind übrigens so Wassernixen, die Wassernixen, leben im Rhein und die haben, sind auch eher, die machen nicht so mit bei so Spielchen.
Nein, die haben das Rheingold behütet, das Alberich mit seinem Liebesfluch
sie
ihnen geraubt
behütet, hat.
Sie haben
es muss man
schlecht
sagen.
Behütet, ja, der Alberich hat sie umworben, sie haben sich lustig gemacht über ihn, dann hat er die Liebe verflucht und dadurch ist er in den Besitz des Goldes gekommen und konnte den Ring schmieden.
Der ganze Ring des Nibelungen ist eine Abfolge von schlechter Security, weil eigentlich passt niemand gut auf diesen Ring.
Genau.
Auch der Drache, der sich denkt so, lasst mich schlafen, wird sehr schnell von diesem Zauberschwert dann erschlagen.
Ja, genau.
Also keiner passt so recht auf diesen Ring auf.
Ja, und zuletzt ist eines klar, das weiß die Brünnhilde. Es muss, um diesen Fluch zu durchbrechen, endlich, muss das Gold zurück in den Rhein gelangen. Und im Zuge der Götterdämmerung, wo sie dann also Siegfrieds Leiche verbrennen lässt, gibt sie auch den Ring zurück. Der Hagen im Wahnsinn versucht danach zu springen, um den Ring zu retten, wird dann von den Rheintöchtern dann in die Tiefe gezogen. Also, die Natur ist versöhnt, aber die Götter müssen brennen,
ja,
damit die Menschheit, die da verwundert zuschaut, begreift und wohl auch die Zuschauer im Zuschauerraum begreifen, wir sind jetzt gefordert, wir müssen es neu und besser machen. Das ist die ganze Botschaft dieses Rings.
Ja. Wer überlebt denn eigentlich diese Götterdämmerung und könnte in einer Fortsetzung die neue Hauptrolle spielen?
Die Menschheit.
Aber keine Figuren, die tatsächlich vorkommen?
Nein, die kommen, die sind alle umgekommen. Wir wissen nicht das Schicksal des Alberich. Es kann das Ganze von vorne noch einmal losgehen.
Ja, da
aber
könnt ihr einfach,
dann mit anderen Göttern.
Also ist die Frage, ob die Rheintöchter beim zweiten Mal besser aufpassen würden, jetzt wo das Gold wieder im Rhein ist. Aber der könnte da noch einen Versuch starten.
Naja, es gibt jedenfalls unendlich viele Möglichkeiten, sich gegen die Natur zu versündigen. Das ist ja eigentlich ein sehr heutiger Gedanke, muss man ja auch sagen. Und mit dem geht ja alles los. Und das kann auch wieder passieren.
Raubbau aber, an der Erde.
Natürlich. Aber die Menschheit hat zugeschaut und sollte daraus gelernt haben. Also wie gesagt, das ist eine sehr heutige Botschaft. Ursprünglich hat Wagner gesagt, er wird seinen Ring aufführen in einem eigens dafür errichteten Opernhaus am Rhein. Das wird er dann niederreißen lassen, weil dann ist die Menschheit sozusagen erlöst. Das war ein bisschen zu optimistisch gedacht, aber es ist das Opernhaus gebaut worden, nicht am Rhein, aber in Bayreuth. Und der Ring wird noch immer gespielt und ist das Menetekel geblieben. Wir sind aufgefordert, es gescheiter zu machen.
Jetzt hast du Bayreuth erwähnt und den Rhein. Ich habe natürlich da eine sehr zentrale Frage, nämlich wo spielt das Ganze überhaupt? Also wir hören da von Wäldern und Höhlen und Orten tief unter der Erde, aber natürlich eben auch vom Rhein. Der Rhein fließt von der Schweiz über den Bodensee quer durch Deutschland in die Niederlande und mündet dort in die Nordsee. Wo müsste man denn das Rheingold jetzt suchen?
Ja, gute Frage. Wir haben das Rheingold alle. Wir haben die Natur, wir haben sie in Besitz genommen und wir sollten gut mit ihr umgehen. Und das Rheingold eben nicht suchen zum Zwecke, einen Ring zu schmieden, sondern es dort belassen, wo es ist.
Das heißt, lasst die Rohstoffe der Erde ein bisschen in Ruhe.
Naja, zum Beispiel, ja. Macht euch die Erde untertan, ist der Befehl, nicht? Aber auf der anderen Seite tut sie nicht ausbeuten.
Ja. Dann habe ich noch ein paar andere Fragen, nämlich wer hat sich diese ganzen Namen ausgedacht? Zum einen haben wir da eine Sieghäufung, Sigmund, Sieglinde, Siegfried. Dann haben wir Namen, die fast ein bisschen wie ein Witz klingen. Also diese Rheintöchter heißen Woglinde, Wellgunde und Floßhilde. Ist das alles eine Erfindung von Richard Wagner?
Naja, diese, also Woglinde und Wellgunde und Floßhilde sind sicher Erfindungen von Richard Wagner, der ja immer so lautmalerisch gearbeitet hat. Andererseits Alberich, Mime, Siegfried, Wotan, der in der Mythologie auch Odin genannt wird. Also diese Götter gibt es schon alle. Auch den
Wotan und Odin sind sozusagen
ist
gleich.
Das
ist das in der nordischen Mythologie der Göttervater, so wie halt Jupiter?
Ja,
sozusagen?
Genau.
Okay.
Ja, so ist es. Wobei da gab es vorher, das ist ganz lustig, also im Mythos gibt es zuerst der erste Krieg. Der Geschichte findet statt zwischen zwei Göttergeschlechtern, der Asen und der Vanen. Odin und Wotan ist der oberste Gott der Asen und die Vanen bekriegen sich also und verschmelzen dann nach Friedensschluss in ein regierendes Geschlecht und es ist zum Beispiel die Fricka und die Freya, die Hüterin des langen Lebens und der goldenen Äpfel, sind Vanen. Göttinnen. Eines ist ja noch interessant. Die Nornen in der Götterdämmerung informieren uns darüber, wie Wotan überhaupt an die Macht gekommen ist. Er ist an die Weltesche gekommen.
Das ist der Zauberbaum.
Das ist der Zauberbaum sozusagen. Er hat der Weltesche einen Ast abgebrochen und daraus seinen Speer geschnitzt, selbst geschnitzt, in den er in Runen einträgt alle Verträge, die er dann zum Teil selber bricht. Damit hat er einen Frevel begangen. Und das Zweite ist, an den Wurzeln der Weltesche ist ein Quell. Das ist der Weisheitsquell. Und aus dem möchte er trinken. Da muss er allerdings eines seiner Augen opfern. Das tut er auch, weil er will zur Macht gelangen. Er will Weisheit erlangen. Er opfert eines seiner Augen, um aus dem Weisheitsquell trinken zu können. Im weiteren Verlauf erfahren wir, dass er damit nicht nur die oberste göttliche Macht errungen hat, sondern gleichzeitig auch seine Frau als Mithüterin aller Verträge, die Fricka. Das ist ein Prozess. Wir sind in einer mythischen Zeitabfolge, da ist alles gleichzeitig oder auch nicht. Ja. Aber wir erfahren von den Nornen auch, dass Wotan, indem er den Speer herausgebrochen hat aus der Weltesche, einen wiederum Naturfrevel begangen hat. So wie der Raub des Rheingolds durch Alberich, ist das Zerstören der Weltesche durch das Herausbrechen des Machtsymbols ein Frevel an der Natur.
Ja.
Und es ist auch so, dass die Weltesche, und jetzt reden wir wieder auf die mythische Zeitenfolge, es geht um Äonen, aber die Weltesche beginnt in diesem Moment langsam, 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 aber doch zu verdorren. Und am Schluss des Dramas ist sie schon ganz verdorrt und Wotan lässt sie fällen und aufschichten rund um Walhall. Also er bereitet das eigene Ende schon vor, okay, eigentlich.
Man könnte das alles als Umweltparabel lesen.
Ja, kann man durchaus. Ja,
ja. Ja.
Man kann den Ring als Parabel für sehr viele grundlegende Menschheitsprobleme und Menschheitsfragen hernehmen. Das Einzige, was sich nicht ausgeht, ist das, was man im Dritten Reich und danach manchmal versucht hat, es so als urkonservative, treudeutsche Heldensage herzuhalten. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Denn wenn es etwas ist, dann ist es ein sozialistisches Drama, das davon handelt, wie können die Menschen alle gleich werden und selber das Heft in die Hand nehmen.
Ja.
Das ist ja eigentlich der Schluss der Götterdämmerung. Brennt alles nieder, Revolution muss sein, das Herrschende muss untergehen, weil es ist durch und durch korrumpiert. Aber jetzt stehen wir da und jetzt müssen wir etwas Vernünftiges aufbauen. Das ist der Auftrag, ist uns noch nie gelungen, aber es ist nie zu spät.
Ja. Ja, man kann sie auch als Kapitalismuskritik lesen. Natürlich. In dem Sinn, dass sobald diese Naturschätze zu Eigentum wurden, ist alles den Bach runtergegangen. Nicht den Rhein runter, aber den Bach runter.
Den Bach runter. Nein, und so ist es natürlich
auch. Also Gold macht die Welt kaputt.
Absolut, das spielt absolut hinein. Diese Art von Idee, gerade von einem Menschen, der sein ganzes Leben nur in äußerstem Luxus leben konnte und sich zutiefst verschuldet hat, um aus feinster Seide seine Schlafröcke nähen zu lassen. Ausgerechnet dieser Richard Wagner führt uns diese Parabel vor. Da hast du vollkommen recht, aber das hat er ganz ernst gemeint. Und der schon erwähnte Sozialrevolutionär und Anarchist Bakunin, einer der großen Vordenker der russischen Revolution auch, was immer daraus dann geworden ist, aber das waren seine Parteigänger. Und das waren die Ideen, die die vertreten haben.
Mhm. Welches eigentlich deine Lieblingsoper der vier?
Das kann man sehr schwer sagen. Ich meine, die Götterdämmerung war schon immer eine Lieblingsoper von mir und wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil da alles fokussiert ist und weil man eigentlich sagen muss, das ist die einzige richtige Oper von diesen vier Musikdramen.
Warum sind die anderen keine Oper?
Naja, das ist noch skizziert in einer eigentlich klassischen Form, nämlich der französischen Grand Opera, wo alles drin ist, auch ein Chor zum Beispiel. In allen anderen Opern bei Wagner im Ring gibt es keinen Chor mehr. Und das sind diese klassischen Formen, da sind noch Arien, Duette drinnen, so eigentlich im Formal ist das noch eher so. Anschließend, also die Oper, die er davor gedichtet hatte, war Lohengrin. Und dann war Siegfrieds Tod.
Ja.
Und dann hat er davor gesetzt, der junge Siegfried, Rheingold und Walküre. Und das ist formal ganz etwas anderes geworden. Aber er konnte sozusagen um die Form der Götterdämmerung, die konnte er nicht mehr ändern, weil das ist letztlich geblieben, wenn es auch inhaltlich ein bisschen anders geworden ist. Und darum ist das die Oper, zu der man, wenn man jetzt Opern kennt und Opernabläufe kennt, am ersten einen Zugang findet, obwohl andererseits ist es natürlich wahnsinnig lang. Es ist eine der längsten Opern der Musikgeschichte.
Ja. Und es ist eine klassische, es ist eine Fantasy-Oper. Mhm. Also diese ganze Geschichte ist einfach purer Fantasy-Stoff. Ist das eigentlich der einzige Opernstoff im Repertoire oder auch überhaupt, der so von Riesen und Zwergen und Zauberern handelt?
Naja, man muss eines dazu sagen. Natürlich hat dieser Ring sehr viele Nachahmer gefunden. Das heißt, also nach Wagner gibt es einen Haufen Zwerge und Riesen und Götter auf der Bühne. Davor sehr viele Götter, aber eine solche Ansammlung von mythischen Figuren findet man wahrscheinlich im großen Repertoire nur hier.
Man findet es natürlich im großen Stil, im Kino, im Streaming, in der Literatur.
Ja, da sehr beeinflusst von Wagner natürlich.
Ja, also da gibt es auch ein paar spannende Dinge, die man dazu sagen kann. Zum Beispiel das Erste, was einem jetzt als Parallele einfallen würde, wäre vielleicht der Herr der Ringe, weil es natürlich auch einen Ring im Namen trägt, weil auch dieser Ring alle verdirbt, die ihn begehren oder besitzen und am Ende wieder vernichtet. Also da hat man schon so einen groben Bogen, den man da vergleichen kann. Es gibt natürlich aber wie wahrscheinlich in sehr vielen anderen Geschichten Archetypen wie den Held und den Mentor und den Trickster, also der alle austrickst.
Ja, sicher.
Also die Narrative sind ähnlich, auch diese Heldenreise. Beide schöpfen aus der Mythologie und der Autor vom Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, der kannte Wagners Ring und noch besser kannte er das Nibelungenlied, weil er hat seine eigene Version davon auf Englisch geschrieben. Mhm. Er wollte aber mit Wagner nichts zu tun haben. Und wenn er angesprochen worden ist auf diese Ähnlichkeiten, dann soll er gesagt haben, dieses Zitat wird ihm zugeschrieben, beide Ringe sind rund und damit hat die Ähnlichkeit aber auch ein Ende.
Nee, stimmt nicht ganz, aber ich meine, gut, ja, das ist natürlich, er muss ja seine eigenen Ideen verteidigen.
Klar, aber wenn man sich alles von Harry Potter über Game of Thrones bis hin zu Star Wars, was natürlich auch so ein bisschen Science-Fiction, Fantasy vermählt, anschaut, da hat man natürlich sehr viele Parallelen. Und da drängt sich mir die Frage auf, würde sich der Ring des Nibelungen nicht ideal für so eine große, epische Fantasy-Verfilmung eignen oder für eine Serienadaption? Ich habe nachgeschaut, es gibt da nicht wahnsinnig viel. Und das, was es gibt, beruht eher auf der Nibelungensage und weniger auf der Wagner-Adaption davon. Darum frage ich dich, kannst du dir vorstellen, warum das eigentlich nicht viel größer adaptiert wird?
Das kann ich mir schon vorstellen, weil das Problem ist, dass jetzt, das klingt vielleicht komisch, wenn man das sagt, bei einem Stück, das 16 Stunden Spieldauer hat ohne Pause, das Ganze ist dermaßen konzentriert. Und man kann eigentlich keinen Satz weglassen. Das sieht man ja schon, wie wir uns da schwer tun, das in Kürze, es wird eh keine Kürze, nachzuerzählen. Es ist wahnsinnig schwer. Wenn man irgendwas weglässt, bricht etwas Wesentliches ab. Und das Ganze ist entstanden in dem Bemühen, die Geschehnisse von Siegfrieds Tod ganz klar dem bewussten Zuschauer vor Aug und Ohr zu führen. Und er hat ja deswegen überhaupt den ganzen Ring gedichtet, weil er gesehen hat, dass das, was notwendigerweise erzählt werden musste in Siegfrieds Tod, das ist so papieren, dass man sagt, die Nornenszene besteht nur darin, dass sie die Geschichte von Rheingold und Walküre und Siegfried erzählen. Und dann gibt es auch noch eine Szene, wo die Walküren die arme Brünnhilde besuchen auf ihrem Brünnhildenstein und die auch noch die Geschichten erzählen. Das hat Wagner dann alles weggenommen und hat die Geschichten uns wirklich vorgeführt. Den jungen Siegfried, die Walküre und das Rheingold. Er hat gesagt, ich kann das nur sinnfällig machen, wenn ich es auch zeige, wenn ich die Figuren in Fleisch und Blut den Leuten vorführe. Auch die Ideen, die sie darstellen. Und dabei ist er eigentlich sehr konzis vorgegangen. Wenn man den Text liest, dann kommt eins nach dem anderen, notwendig folgen die Sachen aufeinander. Wenn ich das jetzt in einzelne Serien zergliedern müsste, ich müsste trotzdem die Dramaturgie von Richard Wagner irgendwie beibehalten, weil wenn ich etwas weglasse oder umstelle, ist das Ganze schon nicht mehr verständlich. Mhm. Also daher ist es irrsinnig schwer.
Man müsste sehr werktreu bleiben und dann passt es vielleicht nicht mal auf ein anderes Medium drauf.
Sozusagen. Man könnte sehr schön, das kann ich mir schon vorstellen, das vom Rheingold bis zur Götterdämmerung in Fantasy-Art verfilmen. Mhm. Aber man müsste dabei bleiben, dass das gesungen wird. Man kann ja das auch mit Darstellern oder auch mit Trickfiguren, aber die müssen dann wirklich bei der Musik bleiben, bei der musikalischen Abfolge bleiben. Dann könnte das eine tolle Sache werden. Das wundert mich, dass das nicht schon passiert ist. Aber das interessiert wieder die Filmregisseure nicht, weil die wollen ja dann ihre eigenen Geschichten erzählen. Ja. Das geht in dem Fall nicht.
Was schon viel passiert ist, ist, dass Parodien darauf gemacht wurden.
Ja, das natürlich.
Nämlich schon 1904 zum Beispiel eine Operette namens Die lustigen Nibelungen. Was gibt's da zu parodieren? Warum? Also worüber macht man sich da lustig?
Ja, man kann sich über alles das lustig machen, wie überhaupt über Heldentum und über Götter und über die herrschende Klasse. Der ganze Nestroy ist eine einzige Parodie des habsburgischen Systems, nicht? Also natürlich reizt das dazu, dass man sich darüber lustig macht. Aber das ist ja bei allen Herren und herausragenden Dingen so, nicht? Aber am Ende des Tages zeigt das nur, das ist wie mit den Karikaturen. Wenn einer nicht eine interessante Figur ist, dann wird er nicht karikiert. Wenn er eine interessante Figur ist, dann steigert jede Karikatur seine Bekanntheit.
Alles, was interessant und edel ist, wird nicht nur gerne karikiert, sondern auch von uns im Podcast Klassik für Taktlose interpretiert, analysiert und so weiter.
Zur Diskussion gestellt.
Genau. Und wenn Sie Ideen haben oder Wünsche, worüber wir uns als nächstes nicht lustig machen, sondern schlau machen sollen, dann schicken Sie uns doch ein Mail.
Unter podcast@diepresse.com. Aber bitte nicht so umständliche Sachen wie den Ring, vielleicht etwas Einfacheres, dann sind wir auch in 20 Minuten fertig.
Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns doch bitte 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Das freut uns und es hilft uns auch, von noch mehr Opern- und Klassikfreunden und solchen, die es noch werden wollen, gefunden zu werden.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.